Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
War die Ölkrise von 1973 eine frühe Version der aktuellen Energieengpässe? Auch damals bekam die Bundesrepublik bitter zu spüren, dass sie sich viel zu stark von einem Energielieferanten abhängig gemacht hatte. Andererseits waren mit dem Ölembargo explizite politische Forderungen verknüpft. Unterschiede und Lösungen, die man damals fand, stellt Barbara Weber vor.
This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th. Reported by John Chancellor.
17. Oktober 1973.
Good evening.
Gut eine Woche vorher, am höchsten israelischen Feiertag Yom Kippur, hatten ägyptische und syrische Truppen von Israel besetzte Gebiete auf dem Sinai und den Golanhöhen angegriffen. Die Israelis schlagen zurück.
Und als dann israelische Truppen auf arabisches Gebiet vorstoßen, entscheidet sich die OAPEC, das ist quasi der Zusammenschluss der arabischen Erdölproduzenten, ein Embargo gegen die Vereinigten Staaten und die Niederlande zu verhängen, also denen gar kein Öl mehr zu liefern, weil sie die als besonders pro-israelisch wahrnehmen.
Sagt Dr. Jonas Kreinbaum, Privatdozent an der Universität Rostock. Nicht nur die USA und die Niederlande litten unter dem Embargo, auch andere Länder waren betroffen. So verkündeten die arabischen Ölförderländer darüber hinaus,
dass sie von nun an jeden Monat 5% weniger Öl fördern werden, bis die Israelis sich aus den besetzten Gebieten zurückziehen und von diesen Lieferbeschränkungen alle Länder betroffen sind, die keine deutlich pro-arabische Position einnehmen.
So Dr. Rüdiger Graf, Historiker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Das bedeutet für Länder wie die Bundesrepublik, dass weniger Öl als benötigt zur Verfügung steht. Eine vollkommen neue Erfahrung, die den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt zu folgender Erklärung veranlasst.
Die politisch motivierte Verknappung und Verteuerung des Öls auf der Welt, ihre Begleitumstände und ihre Konsequenzen sind eine Herausforderung an die Vernunft. Sie sind auch eine Herausforderung an die schöpferische Fantasie.
Die dann eine ungeheure Kreativität gebiert. Noch heute sind die autofreien Sonntage legendär. Zusätzlich zu der Verknappung kommt auch noch eine massive Verteuerung des kostbaren Rohstoffes. Der Preis vervierfacht sich. Doch was weitgehend in Vergessenheit geraten ist, über den Abzug der Israelis von besetztem Gebiet hinaus gab es weitere Forderungen, die jetzt Jonas Kreinbaum in einem von der Gerda-Henkel-Stiftung unterstützten Forschungsprojekt aufgearbeitet hat.
Wenn wir jetzt breiter auf das, was damals Dritte Welt bezeichnet wurde, schauen, dann wird damit vor allen Dingen im Gefolge der ersten Ölkrise eine neue Forderung verbunden, nämlich die Spielregeln der Weltwirtschaft grundlegend zu reformieren, wenn nicht gar zu revolutionieren.
Hintergrund dieser Forderungen war eine Entwicklung, die in den 1940er Jahren begann und sich dann in den 50er und 60er Jahren fortsetzte, nämlich die politische Unabhängigkeit ehemaliger Kolonialstaaten. Gleichzeitig entstand ein Gefühl wirtschaftlicher Abhängigkeiten. Wurden wirtschaftliche zentrale Entscheidungen keineswegs in den Hauptstädten des globalen Südens getroffen, sondern in den Konzernzentralen multinationaler Konzerne in den USA oder Europa.
Das galt es zu ändern, da galt es eine grundlegende Reform hinzukriegen und das Schlagwort, was damit verbunden wird, ist dann die Einführung einer sogenannten neuen Weltwirtschaftsordnung. Und um diese neue Weltwirtschaftsordnung entwickelt sich dann in den 1970er Jahren nach 1973 eine ganz zentrale Debatte.
Mit dem Begriff der neuen Weltwirtschaftsordnung verbanden sich verschiedene Forderungen. Zum Beispiel:
Viele Akteure aus der Dritten Welt versuchten, die Preise für Rohstoffe insgesamt anzuheben, weil sie eben vor allen Dingen in die Weltwirtschaft eingebunden waren als Rohstoffexporteure. Und eins der zentralen Probleme in ihren Augen war, dass die Rohstoffpreise im Vergleich zu Preisen für Industriegüter immer weiter absackten. Also sich die Handelsbedingungen im Grunde verschlechterten. Und jetzt der Versuch, das aufzuhalten, vielleicht sogar eine gegenläufige Entwicklung herzustellen, um damit Geld praktisch in den globalen Süden zu spülen, das dann, wie es damals hieß, quasi in Entwicklung umgemünzt werden könnte.
Soweit die Theorie. Zwar unterstützen die erdölexportierenden Länder die Forderung, so Jonas Kreinbaum.
Also wir können von einem hohen Maß an zumindest rhetorischer Einheit der Dritten Welt in dieser Zeit sprechen.
Doch dabei blieb es auch.
Allerdings muss man sagen, dass quasi die wirtschaftlichen Folgen der ersten Ölkrise sich auch in der dritten Welt ganz stark spürbar machten, und zwar negativ spürbar machten, weil ja auch die ölarmen Entwicklungsländer jetzt viel mehr für das Öl, was sie importierten, zahlen mussten. Und das bedeutete wirtschaftlich eine starke Belastung. Dann gab es die Forderung aus vielen Ländern des Südens an die OPEC, macht doch für uns einen Extrapreis. Lasst uns ein bisschen weniger für das Öl zahlen. Darauf lässt sich aber die OPEC nicht ein und sie sagt stattdessen, nein, wir geben euch ein bisschen höhere Hilfszahlung. Die gleichen das aus, aber faktisch glichen sie die Verluste nicht aus. Und dementsprechend sind die hohen Ölpreise eine starke wirtschaftliche Belastung für viele Länder des globalen Südens. Und das führt dann so mittelfristig bis in die späten 70er, frühen 80er Jahre zu einem schrittweise Auseinanderbrechen der Einheit der dritten Welt in diesen Diskussionen um die neue Weltwirtschaftsordnung.
Durchsetzen konnten sich die Länder des globalen Südens nicht. Dazu kommt, dass die Einheit der Dritten Welt spätestens mit dem Beginn des Iran-Irak-Krieges 1980 auseinanderbricht, der auch die OPEC massiv schwächt. Zudem erschließen sich die Industriestaaten neue Energiequellen, was den Rohölpreis bröckeln lässt.
Eine der ersten Sachen, die Willy Brandt macht, ist, dass er beim Wirtschaftsministerium nachfragen lässt, wie weit könnten wir unsere Öl- und Gasimporte aus der Sowjetunion steigern, ohne in einem Bereich kritischer Abhängigkeit zu geraten. Und die sagen dann so Pi mal Daumen 10%. Und dementsprechend werden diese Importe gesteigert.
So der Historiker Rüdiger Graf. Die damalige Weichenumstellung mündete in eine langfristige neue Energieabhängigkeit. Jonas Kreimbaum resümiert.
Was ich aber besonders spannend finde und eine Frage, die ich mir in den letzten Wochen öfter gestellt habe, ist, mittelfristig spricht eigentlich einiges dafür, dass die OPEC sich mit ihrer Hochpreispolitik und auch mit dem Versuch, das Öl als politische Waffe zu nutzen, ein Eigentor geschossen hat. Weil nämlich daraufhin die westlichen Industriestaaten sehr bemüht darum sind, andere Energiequellen aufzuschließen und insgesamt Energie einzusparen.
Ein Szenario, das vermutlich auch mittelfristig Russland treffen könnte.